Mensch hat einen Weg zu beschreiten. Meistens sind es Grenzen, die Probleme bereiten. Und so ist es schon seit ewigen Zeiten. Ich mein, alle haben ein Päckchen zu tragen, hoffen auf bessere Tage, gehen über Bäche und Fahle. Aber die Angst hat die Hosen an. Sie baut eine Grenze zwischen dir und dem gelobten Land. Eine Wende bekommt nur wer an ein Ende noch nicht denkt. Wer die Grenzen akzeptiert, der ist grenzenlos beschränkt. Diese Mauern haben Risse, sind einsturzgefährdet. Dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist. Geh Richtung Sonne, sonst aus der Traum im Kellerland. Trau dich raus und schau mal übern Tellerrand. Ha, ist so. Alles, was du fühlst, alles, was du willst, ist grenzenlos. Lass die Grenzen los.
Hallo, welcome, bienvenue, willkommen, dobrodošli, buenas tardes, salam aleikum, aquaba, zur Sendung Grenzenlos im Juni 21. Einige unserer Themen heute, die Reden der Verleihung der Preise des Big Brother Awards 2021, ein Beitrag gegen den permanenten Skandal der Sammelabschiebungen, ein Beitrag passend dazu, Vortrag gegen den institutionalisierten Rassismus und als Einstieg aber ein Beitrag zu den derzeitigen Klassenkämpfen unter dem Stichwort von meiner Seite No War but Class War, ein Beitrag zu den Aktionstagen der Beschäftigten in den Kliniken und in der Pflege. Soweit meine Ansagen. Es wird noch weitere Beiträge geben und Stellungnahmen.
Mauern zwischen dir und mir, Säulen zwischen dort und hier, Schranken schreien Stopp, aber nur in deinem Kopf. Mauern zwischen dir und mir, Säulen zwischen dort und hier, Schranken schreien Stopp.
Ja, hallo, ich bin Haru und wollte auch noch einige Sachen bringen. Heute ist Weltflüchtlingstag. Es gibt bundesweit Kundgebungen und Demos, auch in Mannheim. Um 15.30 Uhr beginnt Paradeplatz und um 17 Uhr ist, glaube ich, die Kundgebung, wo? Am Marktplatz. Ja, ich habe dazu auch einiges gehört, zum Beispiel auch im Radio, anlässlich dieses Weltflüchtlingstags auch. Da hat sogar die Sachverständige vom Sachverständigenrat, eine Frau Bendel oder Bembel, ein bisschen was erzählt, auch kritisch. Es ist so, es gibt mittlerweile über 82 Millionen Geflüchtete weltweit. Man muss sagen, sie hat das natürlich nicht ganz so deutlich gesagt, wie ich sagen muss, Es gibt jetzt praktisch eine systematische Aushöhlung oder Nichtbeachtung der Genfer Konvention, die vor 70 Jahren zustande kam. In dem Zusammenhang kurz, was ich gestern zufällig im Radio hörte, da gab es einen Beitrag zu Frau Merkel, die ja jetzt bald ausscheidet aus dem Bundeskanzleramt. 2015 hat sie noch anderen Ländern, zum Beispiel Ungarn und Polen, vorgeworfen, die Regierungen würden sich nicht an die Genfer Konvention halten. Ich frage mich, was macht die Bundesregierung Deutschland bezüglich der Beachtung der Genfer Konvention? Ich kann da nicht viel sehen, im Gegenteil. Und stichwortmäßig fällt mir dazu ein, die europaweite, alle Regierungen sind praktisch beteiligt, der Abschottung gegen Geflüchtete, Grenzen schützen, aber nicht Flüchtlinge schützen, kann man sagen, das läuft systematisch, das wird institutionalisiert und das wird ständig verfeinert. In Kumpanei mit den jeweiligen Regimes, ob es libysche Grenztruppen sind oder andere, es wird praktisch beobachtet, das muss man sich mal vorstellen, es wird beobachtet, wie Menschen ertrinken. Das Mittelmeer ist schon seit Jahren, wird nahe lückenlos kontrolliert, aber anstatt Geflüchteten zu helfen, werden sie praktisch auf dem Tod preisgegeben. Es gibt Pushbacks und sonst was, also ziemlich knallharte Sachen im Vorfeld, dann aber auch verstärkte Abschiebung, weiter Lager, auch unter Corona-Bedingungen, kranke Menschen werden abgeschoben, Familien werden auseinandergerissen und. Es werden Menschen nach Sri Lanka abgeschoben, die weiter gefährdet sind und lange hier schon leben. Es werden Menschen nach Afghanistan abgeschoben, wo die Taliban Ort für Ort zurückerobern und wo die Menschen, die jetzt abgeschoben werden, durchaus gefährdet sind, wie man weiß. Gefährlichster Herkunftsland. Ja, es ist ja gerade gefährlichstes Herkunftsland. Ich meine, ihr wisst das selbst aus den Zeitungen, aus den Medien, das weiß jeder. Es gibt ja auch Widerstand dagegen, aber das reicht nicht. Nicht nur Aktivisten, die sich lange damit beschäftigen oder auch frisch damit beschäftigen, die gute Sachen tun, wie jetzt Seebrücke und andere, die können das nicht wuppen, weil das auf der Agenda der Regierung ganz oben steht, möglichst wenig Flüchtlinge oder Geflüchtete und wenn, dann nur, wenn sie gebraucht werden, ja, als Erntehelfer oder sonst was. Das können wir nicht akzeptieren, auch nicht die Abschiebehaft. In dem Zusammenhang war jetzt eine starke Aktion. Ich wollte ursprünglich hinfahren, es war in Pforzheim. Da wurde 3 Tage, gab es ein Camp vor dem Abschiebeknast. Und es wurde dann versucht, eine Abschiebung zu verhindern am 3. Tag. Und da kamen, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon nachts waren da 40 Leute, die haben Sitzstreik gemacht. Die wurden dann allerdings brutal weggeräumt, auch mit Einsatz von Hunden und so weiter. Also das sieht... Es gab auch eine Protestaktion in Frankfurt am Flughafen. Das war, ist auch früher öfters gewesen. Früher gab es ja ein sogenanntes Flughafenverfahren, wo Menschen bis zu ein paar Monaten untergebracht waren. Es kam da mehrmals zu Suiziden, weil die Leute ja das einfach nicht mehr ausgehalten haben. Ich meine, es ist ja auch eine totale harte Sache, wenn Menschen, die legitim flüchten vor Not, für Verfolgung, vor Unterdrückung, auch um zu überleben, weil sie nichts mehr zu essen haben, ihre Existenzgrundlage berauben, wenn die dann in das Land, wo sie flüchten, Deutschland beispielsweise, dann dahin kommen und dann beginnt die zweite Verfolgung, was vor Jahrzehnten schon der damalige Flüchtlingssprecher von Pro Asyl sagte. Also das ist eine harte Geschichte, die wir verfolgen müssen. Und wenn wir da nicht mehr werden, dann ist es ganz schlecht. Also da kann man wirklich nur zum Widerstand aufrufen. Ich wollte noch weiter sagen, das bietet sich an. Fluchtursache ist auch Krieg. Krieg ist Nummer eins der Fluchtursachen. Da, wo Krieg ist, da entstehen, also Krieg produziert Geflüchtete. Afghanistan, wo schon Jahrzehnte Krieg ist, wo der Westen, die Kapitalistenländer sich eingemischt haben und natürlich auch weiter noch am Drücker sind, wenn sie auch die meisten jetzt abgeschoben haben, aber sie haben Polizei ausgebildet und. Syrien, wo lange Frieden sein könnte, da gibt es ja Millionen geflüchtete Menschen, die im eigenen Land geflüchtet sind, aber dann über die ganze Welt. Auch in anderen Ländern, Mali beispielsweise, überall, wo die kapitalistischen Länder sich in Verfolgung ihrer Interessen, ihrer geostrategischen, wirtschaftlichen und politischen Interessen einmischen, da ist es für die Menschen, die dort leben, in der Regel schlechter als vorher. Also wir fordern Nicht-Einmischung und Aufnahme von Geflüchteten, Bleiberecht für alle. Flucht ist existenziell wichtig. Und ich muss mal gucken, was ich noch sagen wollte dazu, zum Krieg. Biden ist jetzt einige Monate im Amt, der Nachfolger von Trump, der jetzige US-Präsident. Die NATO steht stramm. Deutschland ist weiter daran interessiert, mitzuhalten. Es gab ja jetzt diese NATO-Konferenz und Kriegsdrohung im Visier der herrschenden, der kapitalistischen Länder ist Russland, aber auch China. Das wird mehr oder weniger unverblümt gesagt. Wir müssen uns nicht darüber streiten, ist China überhaupt ein sozialistisches Land, aber es ist auch kein klassisch kapitalistisches Land. Es gibt, das hat man jetzt bei Corona-Bekämpfung gesehen, die haben ganz andere Erfolge erzielt als bei uns. Es wird auch nicht, rüstungsmäßig ist lang nicht diese Entwicklung da wie in den Ländern, die sie bedrohen. Und es wird dann Popanz aufgebaut. Es erinnert mich so ganz am Rande ich bin ja nicht mehr der Jüngste, an meinen Unterricht in der Schule, wo wir einen Deutschlehrer hatten, der immer schon damals, ich habe immer gedacht, was will der nur, von der gelben Gefahr schwafelte. Der hatte den Faschismus noch erlebt. Heute sind wir in diesem Punkt auf der Ebene schon wieder so weit, dass wir einfach uns anmaßen, Ländern vorzuschreiben, welchen Weg sie gehen sollen. Und es wird immer gesagt, ich habe das jetzt ein paar Mal bis zum Erbrechen in bürgerlichen Zeitungen gelesen, es werden die Werte des Westens oder der Demokratie verteidigt. Was ist denn das? Unsere Werte. Unsere demokratische Werte sind für mich, dass man tolerant sein sollte und dass man Menschen praktisch achten sollte. Und das fehlt da völlig, auch bei Frau Merkel und anderen. Und auch bei den Grünen leider, bei der Mehrheit zumindest. Das muss man auch sagen. Bei, wie heißt die Frau noch? Baerbau? Ja, da sieht man das absolut nicht. Und wir finden, Solidarität mit Geflüchteten schließt auch ein. Kampf gegen Krieg, Widerstand gegen diese Manöver, die jetzt zum Beispiel einfach weiterlaufen, gegen Russland, der sogenannte Defender und Waffenexporte, auch in Krisengebieten. Das hat man mal eine Zeit lang nicht gemacht und jetzt hat man nicht den Eindruck, dass das respektiert wird. Deshalb werden nämlich Kriege auch entfacht und Kriege werden verschlimmert und angeheizt, wenn sie von diesen Ländern wie Deutschland, da leben wir ja, da können wir am meisten machen und es ist unsere Aufgabe, gemacht wird. Ja, also auch selbst im Südchinesischen Meer, also vor der Haustür, analog mit dem Manöver jetzt vor Russland, werden da praktisch Kriegsspiele gemacht, Spiele in Anführungszeichen. Das nehmen die, müssen die Politiker dort und die Menschen ernst nehmen. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Entwicklung, dass gerade auch von Deutschland aus, wo man gesagt wird, da darf kein Krieg ausgehen, dass seit dem Jugoslawienkrieg, seit Anfang der 90er Jahre, da dieser Wahnsinnskurs gefahren wird und die überall mitmischen wollen. Und da ist unsere Pflicht, egal welcher Couleur wir sind, Rechte natürlich werden das begrüßen, aber alle anderen müssen da Stellung beziehen und solidarisch sein mit den Ländern dort und einen Antikriegskurs fahren, sag ich mal, statt einen Kriegskurs oder diesem zuzujubeln oder sich davor wegzuducken. Ja, so viel erstmal.
Um sehr konkret über diese zwei Abschiebungen zu sprechen. Wir hatten letzte Woche die obligatorische, monatliche, so muss man das leider nennen, Sammelabschiebung nach Afghanistan, die ja bundesweit organisiert ist, seit Ende 2016 durch Deutschland wieder vollzogen wird. Wirklich im Monatstakt wird dann ein Flieger hingeschickt, obwohl sich die Sicherheitslage in Afghanistan, das ist ja auch hinlänglich bekannt, massiv verschärft, verschlechtert und gerade rückkehrende Menschen dort auch Verfolgung ausgesetzt sind. Dazu gibt es auch Studien, die Diakonie hat zwei Tage vor der letzten Abschiebung so eine Studie auch nochmal veröffentlicht, die das ganz klar hervorgearbeitet hat. Und aus Sachsen sind regelmäßig Menschen dort mit im Flieger nach Bayern. Ne? Und es waren diesmal drei junge Männer betroffen, die aus der Jugendhaftanstalt Riggisbreitingen abgeschoben wurden. Wo wir aber wissen, dass zwei von ihnen quasi einen Suchttherapieplatz in Aussicht hatten, also eine Drogenproblematik vorlag. Und eigentlich die Ausländerbehörde oder auch das Justizministerium hätte dort sozusagen eine Aussetzung der Abschiebung vollziehen können. Ich war nicht live dabei, aber auf dem Flughafen Leipzig-Halle, wo die Abschiebung gestartet ist, waren zwei Familien von zwei der Betroffenen und haben bitterlich geweint, konnten sich nicht verabschieden und so weiter. Also ganz furchtbar und dramatisch. Und nachdem man das sozusagen so ein bisschen verarbeitet hatte, oder das kann man eigentlich gar nicht verarbeiten, gab es dann am Donnerstag, den 10. Juni, eine weitere Sammelabschiebung nach Georgien. Auch das findet in Sachsen mindestens einmal im Monat statt. Ein Flugzeug, was sozusagen startet aus Sachsen. Da werden auch jeweils 20 bis 30 Menschen aus Sachsen eingesammelt, aus den verschiedenen Landkreisen. Und wir haben schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahren beobachtet, dass dort immer wieder einerseits Familien getrennt werden, dass wirklich schwer erkrankte Menschen abgeschoben werden, auch Kinder betroffen sind, die da nachts abgeholt werden. Und diesmal gab es diesen ganz speziellen Fall der Familie I, abgekürzt aus Pirna. Neunköpfige Familie lebt 10 Jahre in Deutschland. Die zwei der Kinder sind auch hier geboren worden in Deutschland. Und der Flüchtlingsrat hat sehr schnell reagiert, hat die Härtefallkommission konsultiert. Also die Polizei ist dort mitten in der Nacht aufgelaufen. Es gibt da auch herzzerreißende Audiomitschnitte von diesem Aufsuchen durch die Polizei. Flüchtlingsrat hat sehr schnell reagiert, die Härtefallkommission konsultiert. Es gab dort einen Umlaufbeschluss per Internet quasi, dass der Fall der Familie dort behandelt wird, aber offensichtlich hat das Innenministerium dann zu spät reagiert, hat die Bundespolizei nicht ausreichend schnell informiert und hat sozusagen die Familie nicht aus dem Flugzeug mehr geholt. Und jetzt steht natürlich die Forderung im Raum, das ließ sich auch in der Regionalpresse nachlesen, dass die Familie unverzüglich zurückgeholt wird.
Wie gut stehen die Chancen, dass sowas dann auch tatsächlich passiert?
Es gibt tatsächlich keinen Rechtsanspruch. Also es gibt keinen Rechtsanspruch, jetzt zurückgeholt zu werden. Aber es liegt im Ermessen sozusagen, sagt man in der Juristensprache. Es gibt dafür sozusagen auch eine Rechtsgrundlage im Aufenthaltsgesetz, mit der gewährt werden könnte, dass der Familie die Wiedereinreise ermöglicht wird, um diesen Härtefallantrag tatsächlich auch zu behandeln. Und bisschen laut bei mir. Daneben ist auch noch zu sagen, dass bei der Ausländerbehörde in der Sächsischen Schweiz schon ein Antrag vorlag auf Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis, weil die Familie ganz offensichtlich gut integriert ist. Und dafür gibt es inzwischen auch sozusagen Regelungen im Aufenthaltsgesetz, ne, die das dann ermöglichen. Also es wäre möglich, wenn wir nicht in Sachsen leben würden. Ich glaube, die erste Anlaufstelle ist da die Ausländerbehörde in der Sächsischen Schweiz. Das kann ich jetzt schwer einschätzen, ob die sich da bereit erklärt. Und weitere Instanzen werden natürlich die Landesdirektion und der sächsische Innenminister, die dort ihr Okay geben könnten.
Mhm. Wer sind die TreiberInnen hinter dieser Abschiebepolitik? Wodurch wird das immer wieder? Also es ist ja nicht das erste Mal, dass da hochzweifelhafte Abschiebungen vorgenommen werden. Ganz davon zu schweigen, dass man vielleicht auch gegen jede Abschiebung sein könnte. Aber es werden auch eindeutig Abschiebungen vorgenommen, die durchaus in einem rechtlichen Außenbereich stattfinden. Woher kommt das immer wieder?
Genau. Ich würde auch voranschicken, ne? Also die Sozialministerin Sachsens, Petra Köpping, hat die Forderung nach einem Abschiebestopp für Familien erhoben, nachdem das passiert war am Donnerstag. Und dem würde ich mich nur teilweise anschließen, weil wir dürfen wirklich nicht aus dem Fokus verlieren, dass auch junge Männer, die vielleicht auch im Knast sitzen, weil sie irgendwas gemacht haben, auch die haben das Recht auf Unversehrtheit und haben das Recht sozusagen nicht in Kriegsgebiete oder in Verfolgung abgeschoben zu werden. Ne? Darum würde ich sozusagen auch das Plädoyer ganz heiß halten, hier keine Differenzierung zwischen Familien, gut integrierten und irgendwie vor allem den jungen Männern, die immer hinten runterfallen in der Betrachtung, zu ziehen. Aber zum Punkt, wir haben erst vor einem Monat circa im Sächsischen Landtag den Fall von Faisal Jahangir aus Pakistan diskutiert, der trotz Ehe mit einer deutschen Frau, trotz Arbeit, trotz auch dieser sogenannten guten Integration schon im Abschiebegefängnis saß, nur aufgrund des Drucks der Kirche, muss man so ganz klar sagen, dort wieder entlassen wurde und jetzt sozusagen in den Seilen hängt und nicht genau weiß, was passiert, gab es eine sehr heftige, sehr emotionale Debatte im Sächsischen Landtag, auch über die Verantwortung des Innenministers. Und man muss klar sagen, hier steht die CDU dahinter, hier steht die sächsische CDU dahinter. Und man muss auch jetzt analysieren, nach 2 Jahren Kenia-Koalition in Sachsen, dass die kleineren Koalitionspartner Grüne, SPD an dieses Thema nicht rankommen. Also ich würde denen gar nicht absprechen, dass sie daran wollen, aber es bewegt sich nicht. Im Gegenteil, es wird eigentlich immer schlimmer. Ich will es so politisch sagen, ich denke, dass die CDU diese harte Abschiebepolitik fährt und die Zahlen auch rigoros und ohne Betrachtung der Person und der Konstellation des Aufenthalts, der Bindung in die Gesellschaft durchzieht, damit sie eben die Zahlen steigern können und gegen die AfD besonders stark und hart sozusagen auch dasteht und natürlich auch der Wählerschaft signalisieren will, dass Menschen hier aus dem Land geschafft werden, die angeblich hier kein Aufenthaltsrecht haben. Ne? Ich denke, das ist ganz klar politisch motiviert und man muss hier auch wieder mal den Namen Roland Wöller ins Spiel bringen.
Du schreibst genau von dem entlassungsreifen Innenminister Roland Wöller in deiner Pressemitteilung und machst zum Schluss einen relativ positiven Ausblick, sagst, Veränderung ist möglich. Also mir persönlich fällt hier eigentlich kaum noch was ein, wie Veränderung möglich ist. Wo siehst du eigentlich die Chancen?
Wenn man über Asylpolitik in Sachsen oder in Deutschland spricht und wenn man über diese Abschiebungen spricht, darf man eben trotzdem nicht vergessen, dass es sicher viele unsichtbare Fälle gibt, wo Beratungsnetzwerke, die auch prekär finanziert sind in Sachsen, wie jetzt zum Beispiel die AG Asylsuchend in der Sächsischen Schweiz, Bon Courage in Borna, auch der Sächsische Flüchtlingsrat mit seinen Stellen, dass die ganz viel im Hintergrund arbeiten und sicher auch Abschiebungen abwenden, die wir gar nicht sehen, ne, weil sie abgewendet wurden. Und dass es so viele solidarische Menschen gibt in Pirna. Ich habe eine Unzahl von E-Mails bekommen, die Fahrschule eines des Kindes engagiert sich da. Ne? Und ich finde immer, man darf diese Menschen nicht vergessen, die sich so doll engagieren. Und auch in diesen negativen Fällen, wie auch schon in dem Fall von Faisal Jahangir aus Meißen, kann man trotzdem beobachten, dass sich Menschen aufgrund solcher Vorfälle politisieren und ihren Mund aufmachen. Ne? Also das ist das Gute im Schlechten sozusagen, dass es schon eine Sensibilität gibt und dass da auch Netzwerke, von denen man das vorher vielleicht nicht gedacht hat, ne? Im Fall des Pakistani aus Meißen, eben der sächsische Landesbischof, ne? Der seine Stimme erhoben hat und wo vielleicht auch eine Lösung jetzt irgendwie in in sichtbare Nähe rückt. Und ich finde, die Menschen muss man empowern, ne? Und die müssen gestärkt werden. Und vielleicht ist dann irgendwann auch eine Veränderung möglich. Ne? Und ich erwarte natürlich auch von den Grünen und der SPD in dieser Regierung dieses scheinbar randständige Thema, das ist ja für viele ein randständiges Nebenthema, was nicht so im Fokus steht, das auch doch mal stärker in den Fokus zu rücken und daran auch sozusagen das Regierungshandeln zu messen. Ne?
Titel der Musikbeiträge gleich immer ansagen. Der vorige Musikbeitrag war von Fred Frith, Step Across the Border. Musik for the film by Niklas Humbert and Werner Penzel. Fred Frith, Step Across the Border. Die Musik, die eben läuft, ist African Music Masala.
Du warst heute vor Ort am Platz vor der Oper und hast einen Protest mitgemacht. Was für ein Protest denn genau?
Anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz hat Verdi heute zu einem Kampftag der Beschäftigten in der Pflege aufgerufen. Und diese Veranstaltung, weil dort auch der Gesundheitsminister Jens Spahn und der bayerische Gesundheitsminister Holitschek waren bereit zu einem Gespräch mit der Silvia Bühler vom Bundesvorstand von Verdi. Und dazu waren dann auch Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich gekommen, um eben Präsenz zu zeigen und zu zeigen, dass das, was die Gesundheitsminister und die Politik macht, aus ihrer Sicht noch längst nicht ausreicht.
Wie viele waren da?
Ja, so knapp 200 würde ich mal schätzen.
Also gute Stimmung?
Die Stimmung war sehr gut. Sie haben sehr darauf gewartet, dass die Minister kommen. Aber die Zeit vorher wurde überbrückt. Da kamen dann schon ein paar andere Kolleginnen und Kollegen zu Wort. Aber zunächst hat Silvia Bühler vom Bundesvorstand eine Begrüßung gesprochen.
Es ist Gesundheitsministerkonferenz und wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir haben die Herausforderung angenommen, dass die Ministerinnen und Minister des Bundes und der Länder sich digital treffen. Und da haben wir eine Antwort gefunden, weil wir sind eben überall in der Republik, um unseren Protest heute zum Ausdruck zu bringen. Und ich begrüße alle, die heute dabei sind. Wir müssen Bilanz ziehen und wir werden heute den Bundesgesundheitsminister Spahn damit konfrontieren, dass wir überhaupt nicht einverstanden sind mit seiner Politik, weil alles, was er versprochen hat, dass Entlastung ankommt, dass Altenpflege vor allen Dingen besser bezahlt wird, dass unsere Jugend bessere Ausbildungsbedingungen bekommen, das alles ist nicht umgesetzt. Es gibt keine Wirkung, wirklich keine Entlastung in den Betrieben. Und deswegen sind wir heute sehr gespannt auf die Einlassungen des Gesundheitsministers. Wir haben einen spannenden Tag, euch allen einen guten Protesttag, egal wo ihr heute protestiert, sei es digital, sei es vor den Landesministerien oder vor allen Dingen auch vor den Betrieben. Uns allen einen erfolgreichen Protesttag.
Also Silvia Bühler. Und wer kam noch so zu Wort? Was ist ja dir in Erinnerung geblieben?
Also die verschiedensten Leute, unter anderem ein Sepp Schwarzenberg von einer psychiatrischen Klinik, dann die Betty Rödig, die auch im Jugendvorstand vom Verdi ist, Bayern ist und auch als Pflegekraft arbeitet und auch in der Zeit, wo sie arbeitet, auch ausbildet. Und die hat auch davon etwas berichtet. Dann war Sonja Voss, eine Altenpflegerin, da. Die hat auch erklärt, was sie sich eigentlich wünschen würde. Ja, und dann vor allen Dingen war auch ein Sanitäter, ein Rettungssanitäter, der Stefan Hertleff, da. Und der hat auch gesagt, was aus seiner Sicht die Politik noch machen sollte.
Auch der Rettungsdienst leidet seit Jahren zunehmend unter einer Personalknappheit. Ich selbst bekomme teilweise täglich mehrere SMS von meinem Arbeitgeber über freie Schichten, für die noch Mitarbeiter gesucht werden. Und trotz dieser Personalknappheit haben die Kostenträger sich entschlossen, dieses Jahr die Refinanzierung von 18 Azubi-Stellen zu streichen. Das heißt, es sind in 3 Jahren 18 Stellen weniger, die dafür von ausgebildeten Fachkräften, die dazu da werden, mich und meine Kollegin zu entlasten. Herr Spahn, hören Sie auf die Expertinnen, die heute hier und in den anderen Städten auf der Straße sind. Wir sind die Menschen, für die vor einem Jahr geklatscht wurde. Wir sind es, die jeden Tag kranke Menschen helfen und sie versorgen, und wir würden das gerne auch weiter tun. Aber diese Politik macht es uns jeden Tag schwieriger. Retten Sie das Gesundheitssystem, damit wir weiter Kranke und Verletzte retten können.
Das sind ja ganz schön starke Worte. Wie ging es denn weiter?
Danach kam dann nochmal der Ben Pulz von Verdi und hat dann gesagt, noch einmal gut zusammengefasst, was den Kolleginnen und Kollegen auf dem Herzen liegt, bevor dann die beiden Minister tatsächlich erschienen sind.
Ich glaube, nach dem, was die Kolleginnen jetzt gerade erzählt haben aus ihren Bereichen, was ihr alle Tag für Tag für Tag für Tag da draußen auf den Stationen, in den Abteilungen, in den Heimen, im Reinigungsdienst, in den Rettungswagen erlebt, der Zorn, den ihr spürt, ihr seht, ihr seid nicht allein. Am Ende des Tages ist uns schon lange bewusst, wie beschissen dieses System inzwischen geworden ist und dass es gar nicht mehr so sehr um die Frage bessere Behandlung, sondern existenziell grundsätzliche Behandlung geht. Lasst uns den MinisterInnen da ein deutliches Zeichen setzen. Lasst uns ihnen erzählen, dass wir nicht mehr bereit sind, uns die Ausrede von den Klinikleitungen anzuhören, dass der Staat nicht genug Geld zur Verfügung stellt. Es ist der Job des Staates, es ist der Job dieser Politikerinnen und Politiker, dafür zu sorgen, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland funktionieren kann. Und die Sonja hat es vorher gesagt, die Pflege hat geliefert. Bei den Gesundheitsministerinnen, bei den Gesundheitsministern sehen wir sie nicht, nicht eine Minute. Dass ihr heute hier stehen müsst, nachdem ihr euch 1,5 Jahre in der Krise und davor 30 Jahre den Buckel krumm gearbeitet habt. Das ist keine Unverschämtheit, das ist beschämend und ein Armutszeugnis für all jene, die gestern noch auf den Balkonen geklatscht haben und große Reden geschwungen haben, Kolleginnen und Kollegen.
Und mit diesen harten Worten wurden die Minister dann konfrontiert? Was waren deren Reaktionen?
Ja, also der Herr Spahn, der hat erst einmal sozusagen auf Verdi geschimpft.
Ja, wir haben schon häufiger über bessere Bezahlung diskutiert. Obgleich das Thema Bezahlung natürlich eigentlich ein Problem von Verdi darstellt. Ja, ich will Ihnen, ja, Ihr Problem ist doch in Wahrheit, dass Sie in zu vielen Bereichen der Pflege gar nicht genug Mitglieder haben.
Und hat Jens Spahn dann nur geschimpft?
Nein, er hat dann auch noch geantwortet und dargestellt, aber hört selber, was er gesagt hat und wie Silvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand dann darauf noch reagiert hat.
Es ist Gesundheitsministerkonferenz und wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir haben die Herausforderung angenommen, dass die Ministerinnen und Minister des Bundes und der Länder sich digital treffen. Und da haben wir eine Antwort gefunden, weil wir sind eben überall in der Republik, um unseren Protest heute zum Ausdruck zu bringen. Und ich begrüße alle, die heute dabei sind. Wir müssen Bilanz ziehen und wir werden heute den Bundesgesundheitsminister Spahn damit konfrontieren, dass wir überhaupt nicht einverstanden sind mit seiner Politik, weil alles, was er versprochen hat, dass Entlastung ankommt, dass Altenpflege vor allen Dingen besser bezahlt wird, dass unsere Jugend bessere Ausbildungsbedingungen bekommen, das alles ist nicht umgesetzt. Es gibt keine Wirkung, wirklich keine Entlastung in den Betrieben. Und deswegen sind wir heute sehr gespannt auf die Einlassungen des Gesundheitsministers. Wir haben einen spannenden Tag, euch allen einen guten Protesttag, egal wo ihr heute protestiert, sei es digital, sei es vor den Landesministerien oder vor allen Dingen auch vor den Betrieben. Uns allen einen erfolgreichen Protesttag.
Und was sagst du zu der Aktion heute? War es ein Erfolg?
Ja, also ich denke mal, dass es sehr wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gehen und demonstrieren und zeigen, dass das noch lange nicht ausreicht, was an Maßnahmen da ist und dass man sich noch viel mehr bemühen muss, das Gesundheitswesen und die Finanzierung darin zu ihrer Entlastung der Mitarbeitenden und Mitarbeiter zu verbessern, weil nur durch gute Bezahlung und gute Bedingungen kann man das Problem der mangelnden Personalrequirierung auch wirklich verändern.
Den Auseinandersetzungen um bessere Gesundheitsversorgung gäbe es noch sehr vieles zu sagen, hauptsächlich auch die Forderung, das gesamte Gesundheitswesen und die Altenpflege aus der Profitlogik rauszunehmen und wieder zu kommunalisieren. Aber der Kampf geht an der Stelle weiter. Unter anderem läuft ja auch das Ultimatum der Beschäftigten der Charité und ich denke, die anderen gut organisierten Unikliniken und anderen Kliniken schauen genau, was da läuft.
Ja, ich habe es immer schon wichtig gefunden, und ich denke auch, die Corona-Zeit hat es wieder auch deutlich gemacht. Also ich habe da zwar keinen Plan, aber ich fände es gut, wenn es möglich ist, Patienten auch einbezogen würden. Wenn zum Beispiel Demos wären oder Kundgebungen, dass da Leute auch informiert werden und dann mit unterstützt werden. Wir werden alle mehr oder weniger irgendwann mal Patient. Und die Patienten selbst, das ist ja das Spezifische im Gesundheitswesen, sind ja nicht nur Objekte, sondern auch Subjekte. Und sie haben auch ein Interesse daran, dass sie optimal versorgt werden und wollen auch mitreden. Das müsste auch berücksichtigt werden von Verdi.
So, nun passend zu dem Thema permanente Skandal der Sammelabschiebungen und der bewusst von oben gemachten mörderischen, tödlichen Abschottungen, sowohl im Mittelmeer auch als anderswo, ein Beitrag, ein Vortrag zum institutionalisierten Rassismus.
Rassismus wird viel geredet und spätestens seit den Büchern wie Exit Racism von Tupoka Augette wissen wir, dass Rassismus nicht nur ein Problem von Rechtsextremen ist, sondern tief in der Gesellschaft verankert. Durch unsere Sozialisierung haben wir alle Rassismus verinnerlicht. Bei diesem sogenannten strukturellen oder auch institutionalisierten Rassismus erfahren Betroffene eine Benachteiligung in verschiedenen Lebensbereichen, wie bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt oder im Bildungssystem. Nicole Amoussou, die sich gleich selber vorstellt, wird uns den institutionalisierten Rassismus, seinen geschichtlichen Hintergrund und dessen Auswirkungen bis heute etwas näher bringen, aber auch über ihre eigenen Erfahrungen sprechen.
Ich bin Mariette Nicola Fi Amoussou. Nicole, wie du schon weißt. Und ich mag gern auch mich so vorstellen, dass ich aus Benin komme und somit eine Migrationsbiografie Benin. Und da ich hier in Deutschland seit ca. 12 Jahren lebe und wohne, dann ist so eine Mischung auf verschiedenen Hintergrund, was mich als Person ausmacht. Ich bin Prozessbegleiterin zum Thema Diskriminierung, sensible Organisation, Entwicklung und Trainerin zum Thema Kolonialkontinuität, Machtstruktur und wir, die das Kolonialerbe sozusagen dekonstruieren, gemeinsam dekonstruiert können.
Da sich dieser Beitrag um institutionalisierten Rassismus dreht, wollen wir erst einmal klären, was mit institutionalisiertem Rassismus gemeint ist.
Wenn wir über Rassismus sprechen, tendenzieren wir über Alltagsrassismus zu sprechen, wobei Alltagsrassismus nur eine Wirkung ist von Ursachen, die Ursprung auch in der Geschichte haben. Und somit auch, wenn wir über institutionalisierten Rassismus sprechen, wir sprechen von einer Kontinuität von Machtstruktur, was ja eine große Teil der Bevölkerung auch ja, für diese Bevölkerung nachteilig ist. Wir sprechen von einer Struktur dann, die ein Teil der Bevölkerung, Weltbevölkerung bevorzugt im Vergleich zu anderen. Es ist Nachteil in Bezug auf Wirtschaft, in Bezug auf Werte, in Bezug auf viele Religion, Glaubeneinrichtungen, alles, was Institutionen bewusst oder vielleicht unbewusst auch unterstützen und was die Weiterentwicklung von anderen auch mehr oder weniger benachteiligt.
Institutionalisierter Rassismus hat seine Wurzeln in der Geschichte. Während der Kolonialisierung gingen die Europäer von der Annahme aus, dass es mehrere Rassen gäbe und konstruierten darauf basierend eine Rassenideologie.
Wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir über Rassen. Und natürlich sind wir uns mehr oder weniger in den 21. Jahrhundert ja einigen, dass es nicht mehrere Rassen gibt unter Menschen, sondern eine Rasse gibt, und das ist Menschenrasse. Trotzdem sprechen wir über Rassismus, weil Rassentrennung oder die Ideologie, was Jahrhundert geherrscht hat, besagt, dass es Menschen in verschiedenen Rassen gibt. Und wir wissen von vielen Philosophen, die auch die Theorie unterstützt haben. Im deutschen Kontext würde ich über Immanuel Kant sprechen, damit würde ich nicht alle seine guten Beiträge nicht ablehnen, aber dann klar sagen, dass er auch mehr oder weniger zu dieser Rassenideologie beigetragen hat. Und in dieser Rassenideologie war klar, dass Menschen, zum Beispiel Menschen afrikanischer Abstammung, ganz unten in der Rassenideologie sich befanden. Und damit wurde besagt, dass diese Gruppe von Menschen für sich selber nicht sorgen können, dass sie ewig Kinder sind. Und das ist Ideologien und Glauben, die in der 16., 17. Jahrhundert ja, berechtigt wurde. Und heute sprechen wir noch über Rassismus. Das heißt, die Ideologien, die jahrelang, generationenlang geherrscht haben, haben wir immer noch nicht geschafft, die zu dekonstruieren. Wir wissen auch sogar in 1958 genau, das gab noch auch Volker Schauer, Menschen so in Belgien und das war auch jahrelang auch hier in Deutschland, wo auch Menschen afrikanischer Abstammung sozusagen in dem konstruierten Lebensstil gebracht wurden und eine Idee von Europäern, eine Idee zu geben, wie sie gelebt hätten. Also sozusagen diese Ideologien, dass bestimmte Menschen unter Menschen oder nicht gleichwertige Menschen sind, das hat ja Generationen lange geherrscht und bis heute noch haben wir noch nicht geschafft zu dekonstruieren. Deswegen sprechen wir noch über Rassismus und über institutionellen Rassismus, weil es wurde institutionalisiert und bis heute nicht dekonstruiert.
Eben weil diese Rassenideologie immer noch nicht dekonstruiert wurde, werden Menschen, die als nicht europäisch gelesen werden, heute mit institutionalisiertem Rassismus konfrontiert und mit dem Bild eines Untermenschen stereotypisiert.
Das zu sagen, man hat Schwierigkeit im Alltag, man hat Schwierigkeit in Institutionen, man hat die Chance nicht mal Wissen zu zeigen, man ist sofort beurteilt, man ist in eine Schublade und raus auf diese Schublade zu kommen, bedarf doppelt so viel Arbeit, doppelt so viel Mühe wie andere in der Gesellschaft.
Nicole erzählte auch, mit welchen Schwierigkeiten sie selbst zu kämpfen hatte oder immer noch hat. Diese reichen von fehlenden Sprachkenntnissen und der damit assoziierten Unwissenheit über die einfache Wertschätzung der Person bis hin zu schlechterer Beurteilung im Bildungssystem.
Meine eigene Erfahrung vor 12 Jahren, als ich hier kam, eine Schwierigkeit ist natürlich Sprachbarriere. Das erlebt man normalerweise auch, also wenn man einen Lebenspunkt verlegt. Aber ist es aus meiner Perspektive auch schnell weniger Deutschkenntnis, wird schnell mit weniger Wissen verbunden und man wird nicht ernst oder wahrgenommen, weil man eben die Hauptsprache nicht beherrscht. Und ich mag gern vergleichen mit meiner Erfahrung in Benin, wo ich auch in internationale Projekte gearbeitet habe und merke aber umgekehrt, wenn Menschen aus Europa, ich habe auch damals auch mit vielen aus Deutschland gearbeitet, dass es nicht auch erforderlich ist für Menschen, wenn sie aus Europa kommen, dass sie zusätzlich die Sprache unbedingt lernen und die Muttersprache von anderen lernen. Diese Toleranz auch, dass man weder Französisch noch zum Beispiel in meinem Fall Fond spricht, dann spielt keine Rolle. Leute vor Ort versuchen sich anzupassen an Menschen, die in internationalen Projekten arbeiten und von Europa kommen. Aber hier dagegen ist die Sprachbarriere sehr groß und sich schnell mit Unwissen verbunden. Natürlich hat man auch mit Auslandbehörden zu kämpfen. Und da natürlich ist, was ich auch, wenn man über institutionellen Rassismus spricht, weil natürlich sind Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von solchen Institutionen an Regeln verbunden. Das schließt aber nicht aus, dass man Wertschätzung an Menschen schenkt. Es gibt schon natürlich Auslandbehörden, ich würde nicht alle in den gleichen Topf reinschmeißen, wo Menschen sehr höflich sind, dass Menschen wirklich, Menschen begegnet dich, also sozusagen mit viel Wertschätzung. Gleichzeitig habe ich auch ziemlich abwertende Erfahrungen erlebt, wo man nicht mal eine Grüße zurückbekommt, wo man nicht mal einen Stuhl angeboten bekommt und wo man auch nicht sehr abwertende Frage erlebt. Also das heißt, diese Institutionen, warum machen Menschen das? Weil es allgemein Stereotypen, allgemeine Vorurteile beherrscht und dominiert und scheint für Menschen diese Normalität zu sein. Und das rückt wirklich zurück in der Geschichte. Ich habe vorhin über Rassenideologie gesprochen, wo in dieser Rassenideologie standen Menschen afrikanischer Abstammung ganz unten in der Hierarchie als Menschen, die für sich nicht sorgen können, als Menschen, die wirklich weniger wert sind. Und es ist wirklich interessant, also traurig vor allem, zu sehen, dass immer noch von diesen Ideologien zu Institutionen und zu wie wir interagieren, dass es noch so stark herrscht, dass die Wertschätzung auch anders ist, wenn man zum Beispiel unterwegs ist als schwarze Person in Institutionen allein und dann oder wenn man mit von einer weiteren Person begleitet ist, dass plötzlich das, wie man wahrgenommen ist, sich ändert. Also das heißt, man verschwindet in der Masse, man wird nicht wertgeschätzt und Menschen machen manchmal absichtlich oder auch total unbewusst, aber das ist die Erfahrung, ist da. Und an der Universität hat man auch Schwierigkeit, auch, sich da klar zu kommen. Ich blicke auf meine Erfahrung auch, als ich studiert habe, allgemein Gruppenarbeit, dass man Schwierigkeit hat, in Gruppenarbeit reinzubekommen, wo ich einmal sogar von einer Kommilitonin mitbekommen habe, wenn wir dich mit deiner Freundin Nicole in der Gruppe nehmen, dann werden wir schlechte Note bekommen. Weil das wäre zwei schwarze Personen und das ist zu viel. Also das ist interessant, dass Menschen das so stark internalisiert, dass Schwarze sein sofort mit weniger Wissen verbunden ist und dass diese weniger Wissen Einfluss auf deren haben vor dem Professor, weil Argument wurde mir gesagt, das ist nicht, dass wir dich nicht haben möchten, aber der Professor wird uns schlechte Note geben.
Institutioneller Rassismus hat Folgen für die Betroffenen. In der schulischen Laufbahn sind es ungerechtfertigt schlechte Bewertungen, im Alltag die fehlende Wertschätzung und das immer wiederkehrende Gefühl des Nicht-Dazugehörens. In heutzutage zum Glück selteneren Fällen führt institutioneller Rassismus sogar zum Tode, wie man am Beispiel von George Floyd sehen kann.
Wenn wir über Rassismus sprechen heute, es geht um Leben, um Tod. Millionen oder Milliarden von Menschen haben durch Versklavung, durch Kolonialismus und so weiter und so fort Leben verloren. Und es geht weiter bis heute. Das heißt, es muss irgendwann aufhören, dass Menschen allein durch Aussehen als Merkmal solche Erniedrigung erleben sollen. Es soll einfach aufhören, weil wir wollen auch keine Kinder weiter Kinder erziehen, die später auch weiter andere Kinder so behandeln, wie wir im Fall von George Floyd erlebt haben. Oder auch in vielen Fällen auch hier in Deutschland, wo Menschen, nicht weiße Menschen, Lebens verloren haben, aufgrund von irgendwelchen Fehlern oder Annahmen, dass weil man schwarz ist, automatisch ist man bewaffnet oder automatisch ist man gefährlich. Also es diese Rassismus hat nicht nur Wirkung, das sind nicht nur weiße Menschen, die betroffen sind, auch die Community von Menschen, die betroffen sind, die internalisiert mindestens diese weniger wert zu sein. Menschen schließen sich komplett aus der Gesellschaft. Menschen fühlen sich nicht mehr oder haben nicht das Gefühl mehr, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Und das ist traurig, wenn man zum Beispiel als Kind hier geboren ist, Deutscher ist, aber weil man nicht weiß ist, jeden Tag damit konfrontiert sein, gefragt zu werden, woher kommst du? Das ist eine sehr traumatisierte Erfahrung. Von meiner Erfahrung von 12 Jahren, die Frage ständig beantwortet zu müssen, das geht ständig dieses Gefühl von, du bist nicht Teil der Gesellschaft, du gehörst nicht dazu, weil wenn man zu Hause ist, wird man nicht gefragt, wo man herkommt. Und stell dir vor, dass jemand so 40 Jahre lang, 50 Jahre lang, 60 Jahre lang ständig rechtfertigen muss, dass die Person Teil der Gesellschaft ist, nur weil die Person anders aussieht. Also diese Kriterien muss irgendwie abgeschafft werden. Und das kann nur passieren, wenn Institutionen auch sich stark dafür einsetzen.
Wir alle haben institutionalisierten Rassismus internalisiert, egal ob weiß oder nicht weiß, egal ob aus dem globalen Norden oder aus dem globalen Süden. Am Beispiel der Sprache haben wir bereits gehört, dass es für Menschen aus Benin normal ist, sich den EuropäerInnen anzupassen. Nebst der Sprache ist auch die Bildung ein Beispiel, wie sich Länder aus dem globalen Süden an jenen aus dem globalen Norden orientieren.
Ich bin hier in der Gesellschaft später gekommen, muss ich zugeben, dass ich hier mehr über meine eigene Gesellschaft gelernt habe, als ich in Benin war. Da ich aus Benin komme, ein Land, der auch ehemalige französische Kolonie war, in der Bildungssystem, also oder das Bildungssystem war sehr stark an französisches System, also war sehr nah an französisches System und dadurch habe ich mehr über Frankreich, über Zweiten Weltkrieg und über Europa allgemein gelernt als über meine eigene Geschichte. Und da finde ich es schwierig auch und traurig für Kinder, weil ich habe gelernt, mich später zu empowern, durch meine Geschichte zu lernen, dass ich nicht aus einer Volksgruppe komme, wo Leute gewartet haben, gerettet zu werden, sondern wenn ich aus meiner Geschichte heute blicke, habe ich von Amazonen, die Minos, die Frauen, die in Kolonialzeit sehr stark gekämpft haben, um eigene Land zu befreien, habe ich gelernt. Und das ist Sachen, die man braucht zu wissen, wer bin ich.
Einige Menschen wie Nicole schaffen es, sich selber zu empowern. Den Rassismus zu dekonstruieren und dadurch zu überwinden, sollte aber nicht die Aufgabe Einzelner, sondern die von der Gesellschaft, von Institutionen und von Unternehmen sein. Es geht darum, Informationen zu vermitteln. Informationen über die Geschichte der Menschheit, von der wir so lange nur eine Seite, die europäische, gelernt haben.
Einzelne Personen dafür, die Verantwortung zu geben, versuchen einfach unter euch lieb zu sein, das reicht es nicht, weil wir haben 400 Jahre Unterdrückung Geschichte hinter uns und das kann jeder nicht für sich allein aufarbeiten. Diese Desinformation, diese Dekonstruktionarbeit müssen die Institutionen, also Bildungseinrichtungen allgemein machen. Es ist traurig, wenn die Kinder auch heute noch gemeinsam wachsen mit dem Bild von, dass schwarze Menschen weniger wert sind. Das heißt, Kinder müssen andere Weltbild allgemein erhalten und lernen, mit Diversität, mit Vielfältigkeit umzugehen, um zu lernen, dass Menschen nicht unbedingt nur nach Hautfarbe zu sortieren oder zu bewerten. Und die Arbeit können die Kinder nicht allein machen. Die Kinder sehen uns als Vorbild. Das heißt, Institutionen sollen die Tools und Material, die Möglichkeit anbieten, zu Standards, Programm, Möglichkeit an Kinder geben, zu lernen. Und gleichzeitig in Erwachsenenbildung, Unternehmen müssen auch die Arbeit machen. Es ist peinlich, auch Werbungen zu sehen. Wir haben alle die letzte Zeit auch viele Werbungen. Ich muss nicht Unternehmen jetzt nennen, wo Kolonialgeschichte benutzt wurde und dann Autowerbung, Klamottenwerbungen, also unbedacht und nachhinein Entschuldigung zu veröffentlichen, finde ich allgemein nicht, also respektlos auch unserer Geschichte gegenüber. Das heißt, das ist die Arbeit auch in Unternehmen, in wirtschaftlichen Bereich, so wie in Sozialbereich, ist eine Aufklärung und Auseinandersetzung in der Geschichte notwendig und muss langsam eine Mut sein für alle Unternehmen, die sich als sogenannte global und diverse betrachten, die Auseinandersetzung zu machen.
Durch diese Bildungsarbeit, durch diese Auseinandersetzung und Aufarbeitung unserer Geschichte können wir hoffentlich den institutionalisierten Rassismus überwinden und erreichen irgendwann eine Gesellschaft, in der wir alle mit unseren Unterschieden und Gemeinsamkeiten leben können.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, aber ich sitze da etwas wie auf glühenden Kohlen, weil das ist eine Frage, mit der ich mich schon tatsächlich Jahrzehnte beschäftige, woher kommt der Rassismus in unserer Gesellschaft? Und was eben gesagt wurde in dem Beitrag, von der Beschreibung her, das finde ich richtig. Also diese Benachteiligung, also ich finde natürlich nicht richtig. Also das stimmt, was sie sagt. Also wir haben ja, es gehen Abschiebungen, was ja auch mal kräftiger war, auch personell, hat ja oft Leute aus diesen Ländern, die früher in Kolonien, beispielsweise Togo und so, haben wir das ja auch mitgekriegt. Und das läuft ja heute auch weiter. Es ist ja nicht weniger geworden. Und in dem Vortrag kam oft auch der Begriff von Wertschätzung und so. Aber ich finde, das, was da fehlt, ist, woher kommt denn das? Das ist ja nicht nur der böse Wille, sondern das hat was mit der kapitalistischen Gesellschaft zu tun. Also der Ursprung, der moderne Ursprung des Rassismus liegt darin begründet. Also wenn man zum Beispiel im ersten Band in Marx und Kapital liest, das letzte Kapitel, was Engels empfiehlt, weil es leichter ist, da steht auch schön geschrieben, wie dann in Afrika diese Menschen behandelt wurden. wie der Sklavenhandel entstanden ist. Und wenn man einfach, also die rassistische Ideologie ist im Nachhinein, nach dieser, wie soll ich sagen, nach der gesellschaftlichen, ökonomischen Zurichtung gekommen. Es ist eine Rechtfertigungsideologie. Und gerade heute, wo wir auf der einen Seite erleben, wie der Kapitalismus ja immer widersprüchlicher und immer verrückter wird und immer deutlicher sich zeigt, dass man ihn überwinden muss. Und da flammt auch der Rassismus auf. Es gibt wieder Sklaven auch. Es gibt viele Menschen, die hierher kommen, die getäuscht werden, zum Beispiel Frauen, und dann zu Prostituierten gemacht werden und. Oder Erntehelfer, die natürlich noch die 12, 14 Stunden arbeiten und noch nicht mal ausreichend sich ernähren können und schlecht untergebracht. Das hat man gerade in Corona-Zeiten gesehen. Ja, ich kann mir es nicht anders vorstellen. Der Kapitalismus kann meines Erachtens nur verschwinden, wenn wir den Kapitalismus auch angreifen. Dann ist die Wurzel dieses modernen Rassismus, der ja schon ein paar hundert Jahre alt ist, und modern ist er gar nicht, dann ist das getilgt. Das muss Hand in Hand gehen. Also vielleicht, wir hatten uns im Jutz schon beschäftigt vor, mit einem Arbeitskreis über Rassismus, dann kam Corona dazwischen, da ist das eingeschlafen. Vielleicht können wir das wieder reaktivieren. Vielleicht kann ich auch mal mich damit, also auch mit dem, was ich da mir angelesen habe, hier in der Sendung auch mal ein bisschen ausführlicher was dazu sagen. Das ist sicher wichtig, sich damit zu beschäftigen, weiter zu beschäftigen.
Okay. Also ich denke, das ist von meiner Sicht auch eine spannende Frage. Die Frage, ob zum Beispiel gleiche Rechte, gleiche Behandlung, mit der Konsequenz auch Abschaffung aller sogenannten Ausländergesetze und Schließung Ausländerbehörden, Abschiebebehörden sowieso, ob das dem kapitalistischen System vor Beendigung des Kapitalismus aus der Hand geschlagen werden kann. Ich halte das für eine spannende Frage.
Verständlich. Warum Vámonos para Manizales, pues. Vámonos para la Vega.
Musik Putumayo presents Colombia. Von mir jetzt gedacht als Protest gegen die uferlose mörderische Repression in Kolumbien. Weitere Informationen dazu findet ihr wie immer auf der Website der Amerika 21. So, nun ein inhaltlicher Sprung, obwohl es da auch einen Zusammenhang gibt. Es geht um die Entwicklung zum totalitären Überwachungsstaat, Thema Datenschutz. Und da kann man an der Stelle auch feststellen, dass an Flüchtenden und Geflüchteten diese Ausuferungen der Totalüberwachung des privaten Lebens, der Bewegungsprofile, immer schon am weitesten vorangetrieben worden sind. Auch als Test in der Richtung, inwieweit das andere Leute stört oder sich selber nicht dagegen wehren.
Nächster Preis. Die Kreativität der Datensünder und Datenkraken, das wissen wir seit Jahren, ist sehr groß. Und nicht minder kreativ ist aber auch die Jury der Big Brother Awards bei der Auswahl der Kategorien. Fast jedes Jahr sind Politik dabei, Wirtschaft dabei, Technik. Aber mit Public Intellectual gab es ja eben schon ein Novum, was die Big Brother Awards Kategorien angeht. Und jetzt wird es noch mal kreativer bei der Laudatio von Rena Tangens von Digital Courage.
Ja, die Kategorie für diesen Big Brother Award ist in der Tat neu und sie heißt, was mich wirklich wütend macht. Der diesjährige Preis geht an, ja, an wen eigentlich? Das ist diesmal nicht so einfach. Werden Sie gleich sehen. Also, was mich wirklich wütend macht. Cookie Banner, diese Pest, Sie kennen das. Sie rufen eine Website auf und zack, schon schiebt sich dieser Kasten mit unsäglich schlechtem Design über das, was Sie eigentlich sehen wollen. Dann müssen Sie sich entscheiden. Wollen Sie einfach nur schnell an die gewünschte Webseite? Dann klicken Sie einfach auf den großen, bunten OK-Button. Doch wenn Sie das mit Ihren Rechten ernst nehmen, dann wird es kompliziert. Augen zusammenkneifen, kleine graue Schrift auf weißem Grund lesen und minutenlang alles einzeln wegklicken, was Sie nicht wollen. Und das ist verdammt viel, was Sie nicht wollen. Bis zu 470 Tracker gibt es zum Beispiel alleine bei der Süddeutschen Zeitung. Die Option "Will ich alles nicht" wird natürlich gar nicht erst angeboten. Das wäre zu einfach. Und wenn Sie alle Tracker einzeln in mühsamer Handarbeit weggeklickt haben, dann passen Sie bloß auf, denn der nächste freundlich bunte Button heißt "Alles zulassen". Und wenn Sie da drauf drücken, ist es passiert. Der, den Sie haben wollen, ist der "Meine Auswahl abspeichern". Der ist grau. Aber Vorsicht, auch da sollten Sie nicht draufklicken. Denn vorher müssen Sie noch die meist gut verborgene Kategorie "berechtigtes Interesse" finden. Dort steht nämlich auch alles auf aktiviert und Sie müssen es erst einzeln wegklicken. Haben Sie es gewusst? Was mich wirklich wütend macht: Diese Cookie-Dialoge sind nach den neuesten Erkenntnissen der menschlichen Wahrnehmung, Psychologie und Webdesign für ergonomisch ansprechende Webseiten gestaltet. Nur immer genau andersrum. Also, wichtige Handlungsoptionen werden im Fließtext versteckt, während das OK auf einem fetten Button thront. Sie werden in unlesbaren Farben und Schriftgrößen angezeigt. Der "Alles-Zulassen"-Button steht unten rechts, wo wir eigentlich die Bestätigung unserer Auswahl erwarten. Bei einigen Schaltern ist dann noch ganz trickreich die Rechts-Links-Position vertauscht. Wenn ich in derselben Spalte, wo ich vorher einige Tracker deaktiviert habe, auf alle klicke, weil das ja bequem wäre, dann ist der Zentralschalter mit dem Zentralschalter plötzlich wieder "Alle" aktiviert. Und dann gibt es noch sprachliche Ungetüme, komplizierte Formulierungen und mehrfache Verneinungen, um uns maximal zu verwirren. Diese Art der Trickserei bei der Gestaltung wird Dark Patterns genannt, also wörtlich dunkle Muster. Man könnte sie auch betrügerisch, unethisch oder Manipulation by Design nennen. Wenn wir gute Laune haben und viel Zeit, können wir das Ganze auch als schräges Spiel betrachten. Ein Dark Pattern Adventure. Schaffe ich, durch das Labyrinth zu kommen und alle Trecker abzulehnen? Was versuchen Sie jetzt noch, um mich auszutricksen? Und wenn ich durchgekommen bin, bis zum höchsten Level, was war eigentlich nochmal der Artikel, den ich lesen wollte? Ach, egal. Cookie-Banner sind kein Spiel. Sie sind armselig und niederträchtig. Sie klauen mir meine Lebenszeit. Dieses Design will mich ermüden und zermürben. Es will, dass ich aufgebe und schließlich OK drücke. Und jetzt einmal zum Mitschreiben. Nein, der Datenschutz ist nicht schuld daran. Nein, diese nervenden Abfragen sind vom Gesetz keineswegs so vorgeschrieben. Vielmehr ist ein Großteil der Cookie-Banner schlicht illegal. Die von Max Schrems initiierte Datenschutzorganisation NeuIP hat Ende Mai 2021 mehr als 500 Beschwerden an Unternehmen verschickt, die auf ihrer Website rechtswidrige Cookie-Banner verwenden. Und es könnten eine Menge mehr werden. Danke dafür. Ebenso Dank an die EU-Abgeordneten, die die Initiative trackingfreeads.eu gegen personalisierte Werbung gestellt
haben. Ich springe den Beitrag mal ein Stück weit vor. Ihr könnt ihn ganz anhören im Archiv der Freien Radios, damit auch noch Zeit bleibt für die angekündigte Rede von Rolf Gößner.
Und unser Klickverhalten an Facebook verpetzt. Und dann gibt es gar nicht in Googles Sinne. Denn die Dokumente wurden unredigiert eingereicht, also ohne die wirklich interessanten Stellen wirksam zu schwärzen. Einige Stunden später bemerkte Google seinen Irrtum. und bat das Gericht, die Dokumente austauschen zu dürfen. Doch zu spät. Ein paar flinke Gerichtsreporter des Juraportals MLEX hatten die unredigierte Fassung gelesen und flugs erkannt, was ihnen dafür ein Schatz zugeflogen war. Die Dokumente beschreiben, wie Google seit 2013 als Auktionsplattform seine Kenntnis von vorangegangenen Auktionen nutzt, um die voraussichtlich gerade ausreichenden Preise für aktuelle Auktionen vorherzusagen. Damit konnten sie in ihrer zweiten Rolle als Werbevermittler aktuelle Auktionen gewinnen, und zwar zu einem möglichst geringen Preis. An der Börse nennt man so etwas Insiderhandel. Vermutet wurde das schon lange, aber nun steht es genauso in Googles eigenen Dokumenten. Mit diesem Insiderwissen verschafft sich Google nicht nur einen Vorteil vor den anderen Werbevermittlern, sondern drückt zugleich auch den Preis, den die Publisher für ihren Werbeplatz erhalten. Wie schon gesagt, Nutzer werden ausgeforscht, Medien ausgehungert. Und was mich dann richtig wütend macht, dieses Verfahren hat Google firmenintern Project Bernanke genannt. Bernanke ist Ben Bernanke, das ist der ehemalige Chef der US-Zentralbank. Dieser Codename bedeutet also nichts anderes als Googles Lizenz zum Gelddrucken. Welch eine Arroganz. Damit aber noch nicht genug. Eine weitere spannende Information aus den unredigierten Papieren. 2018 hat Google mit Facebook, der Nummer 2 im Werbemarkt, eine geheime Abmachung geschlossen. Interner Codename Yedi Blue. Darin sichert Google seinem Konkurrenten Facebook zu, dass sie 10% der Anzeigenauktionen, an denen sie auf Googles Plattform teilnehmen, gewinnen. Wie soll das gehen in einem Markt mit angeblich freiem Wettbewerb? Nun, Google liefert Facebook dafür Informationen über Netznutzerinnen, anhand derer Facebook 60% der Desktop-Nutzer und sogar 80% der Mobilnutzer eindeutig identifizieren kann. Damit weiß Facebook, bei wem es sich lohnt, in eine Anzeige zu investieren. Facebook sagt im Gegenzug zu, dass sie eine bestimmte Summe für Anzeigen investieren und dass sie ein geplantes Verfahren namens Header Bidding, das anderen Werbenetzwerken neben Google bessere Chancen gegeben hätte, nicht weiter verfolgen. Wenn das keine Wettbewerbsmanipulation ist, was dann? Aber erwischt. Was mir Mut macht, die Klagen- und Bußgeldverfahren gegen Big Tech wegen Datenschutz- und Wettbewerbsverstößen häufen sich. Sowohl von einzelnen Ländern, aktuell Frankreich und Deutschland, wie auch von der EU und in den USA. Jawohl, geltendes Recht durchsetzen. Kalifornien, ja genau, der Bundesstaat, in dem sich auch Silicon Valley befindet, hat ein Datenschutzgesetz beschlossen. Vorbild war das europäische Datenschutzrecht. Doch das kalifornische Gesetz ist tatsächlich strenger. Die New York Times hat 2018 nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung beschlossen, ihr für ihre internationale Ausgabe auf Tracker und personalisierte Werbung zu verzichten und schaltet Anzeigen nun wieder kontextabhängig. Also je nachdem, was für Artikel da sind. Neben dem Plus an Datenschutz für die Leserinnen und Leser ist diese Entscheidung tatsächlich auch ein finanzieller Erfolg für die Zeitung. Denn weil die Tracking-Dienstleister nun außen vor bleiben, bleibt mehr vom Werbegeldkuchen für die Zeitung übrig. Die britische Tageszeitung Guardian hat 2019 nach vielen schwierigen Jahren zum ersten Mal mit einem satten Plus abgeschlossen, ganz ohne Paywall, mit Spenden der Leserinnen und Leser. Die EU bereitet 2 wichtige Verordnungen vor, die in das Geschäft der Internetriesen eingreifen: den Digital Services Act, DSA, und den Digital Markets Act, DMA. Die Lobbyisten und die Anwaltskanzleien von Big Tech sind schon am Rotieren. Da müssen wir dranbleiben. Was uns extra Schwung geben sollte, ist, in den USA entwickelt sich tatsächlich eine überparteiliche Bewegung, die die Macht der großen Digitalkonzerne beschneiden will. Wir freuen uns auf Lina Khan, die von Joe Biden für die Federal Trade Commission nominiert wurde.
Sie ist eine kompetente, engagierte Kritikerin von Big Tech. Ach ja, und Google erhält übrigens den Big Brother Award 2021 für jüngst offenbar gewordene massive Manipulation des Internetwerbemarktes, Aushungern von Kreativen und Medien sowie Enteignung unserer digitalen Persönlichkeiten. Vielleicht ist das schon mal der Anfang von etwas, was Google wirklich wütend macht. Herzlichen Glückwunsch, Google.
Rechtsanwalt und Publizist Dr. Rolf Gössner von der Internationalen Liga für Menschenrechte war 20 Jahre lang in der Jury der Big Brother Awards und auch einer der Laudatoren. In diesem Jahr ist er kein Laudator mehr, aber er ist trotzdem hier, ist heute Ehrengast der Big Brother Awards. Herzlich willkommen, Rolf Gössner. Es gab Jahr für Jahr immer sehr beeindruckende Laudationen von ihm, sehr leidenschaftlich und scharfsinnig und in der Sache immer unerbittlich für die Freiheit und die Menschenrechte eintretend. Und ich glaube, es lohnt sich, einen kurzen Blick zurückzuwerfen auf 20 Jahre Rolf Gössner bei den Big Brother Awards. Hier sind ein paar Impressionen. Herzlich willkommen, Dr. Rolf Gössner.
Denkansätze eines Sicherheitsministers im Ausnahmezustand.
Ich möchte Ihnen das mal die Gelegenheit nutzen, Ihnen diesen Preis zu überreichen.
Verharmlosung des neonazistischen Spektrums.
Sodass man letztlich von institutionellem Rassismus sprechen kann.
Diese digitale Durchleuchtung der Privatsphäre stellt alle Menschen, die auf irgendeine Art elektronisch kommunizieren, unter Generalverdacht.
Diese Rechtsschutzverweigerung ist eine Kapitulation des Rechtsstaats vor staatlichem Unrecht.
Nun, ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung, würde Sie, liebes Publikum, verunsichern.
Eine skandalträchtige Armee, die gerade wieder mit Neonazi-Umtrieben, mit Gewaltexzessen, Misshandlungen, sexuellen Übergriffen, Mobbing und einem ausgeprägten Chorgeist öffentliches Aufsehen erregt.
Eine gefährliche Ansammlung gravierender Überwachungsermächtigungen, die tief in Grundrechte eingreifen und den demokratischen Rechtsstaat bedrohen.
Als Hauslieferant dieser Behörden ist die Firma tief in den militärisch-digitalen Komplex der USA verstrickt.
Von Rammstein aus wird also der weltweite Drohnenkrieg der USA logistisch unterstützt und ferngesteuert.
Dr. Rolf Gössner, ja. Und ihn heute hier zu haben und keine Rede von ihm zu hören, das geht gar nicht. Das wäre einfach zu schade um seine pointierten Ausführungen. Denn auch wenn Rolf Gössner nicht mehr der Big Brother Award Jury angehört, er hat natürlich immer noch eine Menge zu sagen. Rolf, darf ich dich bitten, eine Rede zu halten? Mit ein bisschen Applaus unterstützen, kommt immer wieder.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Jurymitglieder und liebes Digital Courage Team. Ich bin, ja, wie soll man sagen, überwältigt von diesem Ritt durch die Jahrzehnte. Und ich will mich in gewisser Weise jetzt erklären. Das ist nämlich heute eine Premiere für mich und auch für euch, für Sie. Denn zum ersten Mal seit dem Auftakt der Big Brother Awards, also seit nunmehr 21 Jahren, werde ich eben heute anlässlich der Verleihung dieses Negativpreises keine Laudatio auf einen der zahlreichen Datenfrevler und Datenkraken im öffentlichen Dienst halten. Es bleibt also bei meinen insgesamt 20 Laudationes von 2000 bis 2020 eine ziemlich lange und durchaus abwechslungsreiche Strecke, das empfinde ich auch so, in der nicht nur die Big Brother Awards insgesamt vielfältiger, reifer und ja, älter geworden sind, sondern auch ich, zumindest älter. Nun, tatsächlich habe ich Anfang dieses Jahres als Vertreter der Internationalen Liga für Menschenrechte die Jury verlassen. Eine Entscheidung, die ich schweren Herzens getroffen habe. Schließlich habe ich mit Jury und Digital Courage gerne zusammengearbeitet und halte das Projekt nach wie vor für wichtig. Ja, angesichts forcierter Digitalisierung in Staat, in Gesellschaft und Wirtschaft in zunehmendem Maße. Nun, diese Entscheidung ist mir nach 20 Jahren nur deshalb ein wenig leichter gefallen, weil ich erstens nicht als, naja, sagen wir mal, Bürgerrechtsfossil oder Urgestein enden wollte und zweitens, weil ich vor kurzem ein Buch fertiggestellt habe, das eine Art Bilanz meiner Arbeit hier im Big Brother Award zieht und einen, nämlich meinen Teil der Geschichte der bundesdeutschen Big Brother Awards reflektiert und dokumentiert. Der Titel: Datenkraken im öffentlichen Dienst. Das Buch, das zeichnet den gefährlichen Weg in den präventiv-autoritären Sicherheitsstaat und Überwachungsstaat nach. Und zwar anhand jener Preisträger, Trägerinnen, die ich in den vergangenen 20 Jahren zu laudatieren die Ehre hatte. Als da wären, einiges haben wir ja schon gesehen und gehört, Bundesregierung, Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium, die früheren Bundesinnenminister Otto Schily, SPD und Wolfgang Schäuble, CDU, weitere Bundes- und Landesinnenminister, die Innenministerkonferenz, Bundeswehr, Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Landespolizeien, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, Bundesanwaltschaft, CDU und Grüne Fraktionen und auch der EU-Ministerrat. Deren Sicherheitsgesetze und Antiterrorpolitik, deren ausufernde Überwachungs- und Aufrüstungsmaßnahmen können quasi als digitale Meilensteine einer fatalen Entwicklung begriffen werden, vorangetrieben im Namen der Sicherheit. Mit Sicherheit aber auf Kosten der Freiheit. Die jeweils Verantwortlichen haben wir ausgezeichnet oder treffender abgestraft, unter anderem für die rechtliche und politische Mitverantwortung für den US-Drohnenkrieg, für die Legalisierung von Staatstrojanern und elektronischen Fußfesseln, für digitale Aufrüstung zum Cyberkrieg, für das Lebenswerk der unkontrollierbaren Datenkrake Verfassungsschutz, für Massenüberwachung im globalen Informationskrieg der Geheimdienste, für rassistische Rasterungen der Bundespolizei, für fortschreitende Entgrenzung der Staatsgewalt, für die EU-Terrorliste, für die präventivpolizeiliche Überwachung der Telekommunikation im uferlosen Vorfeld des Verdachts und für Antiterror-Gesetzespakete eines Bundesinnenministers Otto Schily nach 9/11, auch als Otto-Kataloge bekannt. Ja, und da stellt sich die Frage, wie reagierten nun die Betroffenen auf solche Ehrungen? Anstatt sich die künstlerisch gestaltete Preistrophäe persönlich abzuholen und sich der öffentlichen Kritik zu stellen, reagierten die allermeisten, wie es Rena Tangens ausdrückt, mit dem klassischen Dreiklang ignorieren, abstreiten, abwiegeln. Speziell, heute haben wir ja auch schon wieder Kostproben davon erfahren, speziell von staatlicher Seite, also von meinen Preisträgern, hat in 20 Jahren ungelogen, nicht eine Ministerin, kein Sicherheitspolitiker, keine Führungskraft einer Sicherheitsbehörde die demokratische Größe bewiesen, sich der Jury, ihrer Kritik und dem Publikum offen und öffentlich zu stellen. Wettgemacht wird diese Verweigerungshaltung nur durch das recht große Medienecho und nicht zuletzt dadurch, dass unter allen jährlich ausgezeichneten Datenkraken aus Wirtschaft, Gesellschaft und Staat sich überdurchschnittlich viele Staatsdatenkraken befanden, die obendrein auch noch den Publikumspreis erhielten, weil sie das Publikum besonders beeindruckt, erstaunt, erschüttert, empört haben. Nun, zwar konnten wir die laudatierten Datenskandale, Missstände und Fehlentwicklungen im Staatswesen in aller Regel nicht verhindern, aber wenigstens zur politischen Aufklärung und kritischen Meinungsbildung beitragen. Aber auch dazu, den einen oder anderen besonders prekären Meilenstein per Verfassungsbeschwerde gerichtlich ganz oder teilweise aus dem Weg räumen lassen. Wie etwa im Jahr 2010 die erste anlasslose Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten der gesamten Bevölkerung, auf die Gerichtsurteile über die zweite Version der Vorratsdatenspeicherung sowie zum Staatstrojaner in der Strafprozessordnung, da warten wir immer noch auf die Urteile. Nun, nach 20 Jahren Verleihungspraxis scheint mir die Zeit dann doch reif, vom Big Brother Award aus persönlichen Gründen Abschied zu nehmen, unter anderem auch, weil ich Wiederholungen vermeiden will. Überlastungsgründe hatten mich schon zuvor dazu bewogen, den Vorstand der Internationalen Liga für Menschenrechte zu verlassen und Anfang des Jahres auch meine Zulassung als Rechtsanwalt aufzukündigen. Just nachdem ich Ende 2020 das Klageverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen meiner 4 Jahrzehnte währenden Beobachtung durch den Verfassungsschutz gewonnen hatte. Vielen Dank dafür. Denn diese Dauerüberwachung war von Anfang an unverhältnismäßig und grundrechtswidrig, wie das Bundesverwaltungsgericht nach 15 Verfahrensjahren endgültig und rechtskräftig geurteilt hat. Also, lauter gute Gründe, ja quasi eine Zäsur zu machen und neue Schwerpunkte zu setzen, an Ruhestand ist jedenfalls nicht zu denken. Nun abschließend noch ein paar Bemerkungen zum Big Brother Award Projekt. Bekanntlich wollen wir damit uferloses Datensammeln, Datenmissbrauch, ausufernde Kontrolle und Überwachung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft anprangern, in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung heben und so das Bewusstsein für den Wert der Privatsphäre wecken.
Den ganzen Beitrag könnt ihr wie immer im Archiv der Freien Radios nachhören. Nun, zwischendurch ein paar Buchtipps und einige Veranstaltungsankündigungen. An Buchtipps möchte ich heute nennen, nochmal Franz Josef Degenhardt, Zündschnüre, der Widerstand einschließlich Sabotage der Rüstungszüge der Nazis im Ruhrgebiet. Dann Giacondi Belli, die bewohnte Frau, auch Thema militanter Widerstand einschließlich Diktatorenermordung, quasi Thema Wilhelm Tell. Giacondi Belli, die bewohnte Frau, spielt in Nicaragua. Dann zum Hintergrund von nützlichem Feind, sage ich mal ein bisschen zu vereinfacht, Tariq Ali, Fundamentalismus im Kampf um die Weltordnung, die Krisenherde unserer Zeit und ihre historischen Wurzeln. An der Stelle finde ich es immer wieder richtig zu betonen, dass es ohne die Kriege der USA und der NATO und der Bundeswehr gegen die Ölländer in Arabien auch keinen islamistischen Terrorismus gegeben hätte. So, noch ein Buchtipp. Radha Bhatt, im Benzinger Verlag, Das Mädchen aus Kumayon. Eine sehr schöne Geschichte aus Indien, wo ein Mädchen sich erfolgreich auflehnt gegen die patriarchalischen und von Kasten geprägten Traditionen in Indien.
Ich habe auch noch zwei Bücher, ich habe sie jetzt nicht vor mir liegen. Nur mal den Titel, vielleicht das nächste Mal ein bisschen genauer. Einmal von Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Da habe ich noch ein Buch zu diesem Buch. Das war in 68er Zeit ein Hit. Das Buch ist, hat der Lukács als junger Mann, ich glaube 1921, geschrieben. Gibt ziemlich viel her. Ein Kapitel zum Beispiel orthodoxer Marxismus. Dann gibt es ein über die Verdinglichung des Bewusstseins beim Proletariat und so weiter. Zum Teil hat er sich später davon distanziert, aber es ist doch ganz interessant, das zu lesen. Das andere hat einen aktuellen Bezug, haben wir damals auch gelesen, von Wilhelm Reich. Das heißt, Massenpsychologie und Faschismus. Das Buch ist im Jahr der sogenannten Machtergreifung oder Machtübertragung, nämlich 1933 erschienen. Der hat sich damit unbeliebt gemacht in der Kommunistischen Partei, in der er inzwischen war, aber auch in der psychoanalytischen Vereinigung. Und das hat sich aber, finde ich, auch bewahrheitet, was er sagt, dass nicht eine Krise automatisch, wusste man eigentlich schon oder hätte man wissen müssen, zum Widerstand führt, sondern im Gegenteil, und das ist die Ähnlichkeit zu heute, dass Krise auch dazu führen kann, dass größere Bevölkerungsteile, nicht nur Mittelstand wie damals oder bei den Herrschenden sowieso, sondern auch beim Proletariat, praktisch reaktionär werden können. Und das war ja sonst, es war ja eine Massenbasis da für den Faschismus. Und wenn man heute an Frankreich denkt, die rechnen damit, dass vielleicht die Faschisten an die Macht kommen, habe ich gerade heute im Radio gehört, dann sieht man, dass das also eine ganz aktuelle Entwicklung ist. Ja, das wollte ich sagen. Wer sich ein bisschen darauf einstimmen will, auf das kleine Buch, ist etwas, was ich heute im Internet gefunden habe. Das dauert nur 5 Minuten. Rede an den kleinen Mann. Das ist auch von Wilhelm Reich. Und das kann man über YouTube nachhören. Da trägt das eine Frau vor. Das sind nur ein paar Seiten. Ganz ist einfach zu verstehen und ist aber auch aufschlussreich und gibt auch was her, um die heutige Entwicklung zum Teil zu verstehen und uns vielleicht stabil zu machen, dagegen anzukämpfen. Ja.
So, nun noch ein paar Hinweise von mir im Rückblick auch auf die letzte Woche. Letzte Woche am 14. Juni hatte auch Che Guevara Geburtstag. Auf der Webseite Bündnis gegen Abschiebung, gleich auf der Eingangsseite Aktuelles und Termine, ist verlinkt eine längere Rede, die er in den 50er Jahren gehalten hat. Dann gibt es einen weiteren Beitrag im Archiv der Freien Radios, den ich aufgenommen habe, und zwar den Vortrag über die Seidenstraßen, gehalten in der Abendakademie. Da gibt es auch demnächst weitere Vorträge. Könnt ihr alles finden auf der Webseite des AK Kolonialismus Mannheim. Nicht vergessen, 17. Juni, Jahrestag des Massakers in Soweto, Schüleraufstand, Anfang vom Ende der Apartheid. Heute, wie gesagt, Weltflüchtlingstag, am 22. Jahrestag des Überfalls des deutschen Faschismus auf die Sowjetunion. Da könnt ihr auf den Seiten der VVN-BDA und auf anderen antifaschistischen Informationsquellen viele Veranstaltungen finden, Auch in Mannheim war gestern eine Veranstaltung um 14 Uhr im Friedhof. Dann noch ein Hinweis. Die Aktionstage mit der Forderung Rammstein fließen sind von 5. Juli bis 11. Juli. Da gibt es verschiedene Radtouren und Friedenscamp wieder und Workshop und so weiter zu finden auf der Webseite Rammstein fließen. Und nicht zuletzt einige Überschriften der Zeitung Granma, die ihr auch abonnieren könnt. Ich lese mal einige Überschriften vor. Ende der Blockade in allen Sprachen gefordert. Die Politisierung der Migrationsbestimmung der USA kostet Leben. Damit ist hauptsächlich auch die Abschottung nach Süden gemeint. Millionen US-Dollar für die Subversion. Und da soll Kuba keine Priorität sein. Es bezieht sich auf die weitergehende Blockierung der USA und auch zum Teil der EU. Dann ein 3, 4, 5 Seiten langer Vortrag, Aufsatz, Analyse von Díaz-Canel. Unter den Revolutionären stehen wir Kommunisten an vorderster Front. Kuba bekräftigt Bereitschaft zur effektiven Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der Euro-Asiatischen Wirtschaftsunion, PCC und das Kuba von heute. Dann erste lokale Einrichtungen für nachhaltigen Tourismus in Kuba. Afrika in der Erinnerung. So, soweit die Überschriften, einige Überschriften der Granma. Ihr könnt die Zeitung Granma im Internet finden unter Granma unter mehreren Sprachen und natürlich auch selber abonnieren.
Ja, wahrscheinlich gegen Schluss wollte ich noch zwei Gedichte von Erich Fried vorlesen, der dieses Jahr vor 100 Jahren geboren ist, nicht mehr lebt, leider. Einmal, ich würde das als Untertitel nennen, gegen die Kriegstreiber. Man muss genau zuhören, es ist auch nur kurz. Beim Nachdenken über Vorbilder, die uns vorleben wollen, wie leicht das Sterben ist, wenn sie uns vorsterben wollten, wie leicht wäre das Leben. Ein anderes mit der Überschrift Flüchtlinge passt auch gut zur gegenwärtigen Situation. Manche starben, diese wurden gerettet und sterben nun langsam an der Dankesschuld gegen die Retter, an ihrer Dankbarkeit oder an ihrer Undankbarkeit.
So, jetzt sehe ich hier noch eine interessante Veranstaltung vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Am Mittwoch, 23. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr, gibt es ein Online-Seminar Umgang mit Verschwörungsmythen und Praktisches für die Geflüchtetenarbeit. So, soweit die Sendung Grenzenlos vom Juni 21. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Samba Touré, Samba Lama, gefunden auf der meiner Ansicht nach empfehlenswerten Sendung Weltmusik Orsino vom Querfunk Karlsruhe. Weitere Sendungen, die ich besonders empfehle, ist selbstverständlich auch die Haltestelle über Amerika und die Sendung Latino im Bermuda.